Wir hören heute das Bibelwort aus Lukas 15. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Das ist das ganze Wort. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Das ist alles. Ein normaler Satz, ein alltäglicher Satz. Es ist der Anfang dieser bekannten Geschichte, der Anfang der Allianz-Gebetswoche. Lukas 15, Vers 11. Es ist ein Vers und wie das so mit den einzelnen Versen ist, auch bei den Losungen, es ist wichtig, dass wir schauen, was ist drumherum, was ist der Kontext. Lukas 15 ist das zentrale Kapitel bei Lukas. Wer wissen will, was Lukas uns sagen will, der lese Lukas 15. Deswegen schauen wir an den Anfang. Am Anfang dieses Kapitels, da heißt es, es nahten sich ihm, Jesus, aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser, der nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus ist der Heiland und der Retter der Verlorenen, der Sünder. Das klingt für unsere Ohren normal. Für die damalige Zeit war das Sprengstoff. Im jüdischen Glauben kann nur der Geheiligte zu Gott kommen. Alles, was sündig ist, darf nicht mit Gott in Kontakt kommen. Wenn Jesus sagt, dass er Gottes Sohn ist und er dann zu den Sündern und Verlorenen geht und mit ihnen sogar Tischgemeinschaft hat, dann ist das unbeschreiblich. Es ist so unbeschreiblich, dass Jesus es irgendwie veranschaulichen muss, warum er das tut. Jesus erzählt einige Alltagsgeschichten, um sein Verhalten zu erklären. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Schaf. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Geld, dass der Sünder zur Freude Gottes wird. Die himmlische Freude ist der Mittelpunkt. Am Ende dieser Gleichnisgeschichten kommt immer die Freude. Zum Beispiel ein Vers vor unserem Predigtvers. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Es wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Jesus erklärt das. Und dann kommt unser Vers, da heißt es wörtlich, und weiter sagte er, wiederum sprach er. Jesus, er redet weiter. Er will nochmal neu ansetzen. Er atmet nochmal durch. Er kommt zum Höhepunkt, zur dritten Geschichte. Denn jetzt kommen gerade die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die Frommen, die werden angesprochen. Im älteren Sohn, wir werden das die Woche noch hören. Jesus geht von der Verteidigung. Bisher erklärt er nur, warum die Verlorenen gerettet werden. Jetzt geht er aber auch in die Offensive und geht die Pharisäer, die frommen Leute an. Er wirbt um sie, leidenschaftlich und liebevoll. Erzählt er darum diese wunderbare Geschichte, das vielleicht die bekannteste Geschichte der Bibel ist. Wir kennen sie von Kindheitstagen an, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann steht genau das auch drüber. Es gibt in den meisten Bibeln so Zwischenüberschriften, die stehen eigentlich nicht in der Bibel drin. Die Heilige Schrift besteht nur aus dem Buchüberschriften, Evangelium nach Lukas, und dann kommt der ganze Text und dann kommt das nächste Buch. Die Kapitel, die Verse und auch diese Zwischenüberschriften kamen viel später dazu. Die Zahlen im Mittelalter, die Überschriften erst in der Moderne, erst vor wenigen hundert Jahren. Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wer im Gemeindebrief gelesen hat, die Einladung zur Allianz Gebetswoche, da habe ich reingeschrieben, das Thema der Woche ist das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Und da hat jemand Korrektur gelesen, hat gesagt, hier, da hast du was falsch geschrieben, das muss anders heißen. Habe ich gesagt, nein, das stimmt schon so. Das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Und so kennen wir diese Geschichte auch. Und ich bitte jeden, diese Überschrift zu löschen, denn sie ist falsch. Es ist nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn, das ist Quatsch. Es ist mindestens das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Wir hören es, ein Mensch hatte zwei Söhne. Es geht um drei Personen, nicht um eine. Von daher könnte man auch anders sagen, es ist nicht das Gleichnis von den beiden verlorenen Söhnen. Es gibt noch andere Überschriften. Das Gleichnis vom verlorenen und wiedergefundenen Sohn. Oder noch ganz anders, es ist das Gleichnis vom liebenden Vater. Warum nicht so? Warum steht das nicht drüber? Es gibt sogar eine Übersetzung, ich glaube, die Gute Nachricht, da steht es drüber. Es ist das Gleichnis von der Familie Gottes, das Gleichnis von der Geschichte Gottes mit den Menschen. Die Menschheit ist in den beiden Söhnen dargestellt. Was schreiben wir über dieses Gleichnis drüber? Das macht schon so viel aus, wie wir da rangehen. Das ist entscheidend, wie ich diese Geschichte, dieses Gleichnis verstehe. Das beeinflusst meinen Weg, meinen Blickwinkel. Was erwarte ich von diesem Gleichnis? Was erwarte ich von dieser Allianz-Gebetswoche? Was ist meine Überschrift über diesem Gleichnis? Wenn ich einmal das habe, komme ich da ganz schwer wieder raus. Deswegen ist in der Tradition vor allem auch dieser eine verlorene Sohn, der wegrennt und dann wiederkommt, der ist meistens im Blickpunkt. Es geht mindestens genauso um den anderen Sohn und mindestens genauso um den Vater. Es sind drei Personen entscheidend. Was ist meine Überschrift über diese Geschichte? Das war das Erste. Das Zweite, Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Ein normaler, ein alltäglicher Satz. Jesus stellt uns wirklich irgendeinen Menschen vor. Später wird dann gleich klar, es ist der Vater. Irgendein Mensch, wir wissen nichts von ihm. Außer, er hat zwei Söhne. Wer ist die Mutter? Wir wissen es nicht. Was ist, wenn das zwei Töchter gewesen wären? Vielleicht wäre es ganz anders ausgegangen, wir wissen es nicht. Entscheidend ist das, es steht da, ein Mensch, zwei Söhne. Nicht mehr und nicht weniger. Entscheidend ist also das Vatersein und das Kindsein. Entscheidend ist das Vatersein und das Kindsein. Es wird dann später klar, der Vater ist Gott. Dann ist für uns auch klar, die Christen sind die Kinder. Christsein heißt Kindsein. Das klingt so einfach, aber das ist eine Absage, dass Christsein irgendeine Tradition ist. Das ist eine Absage daran, dass Christsein irgendein Einhalten von Geboten ist, um eine Leistung zu erreichen. Christen sind Kinder. Das ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Das klingt für uns so vertraut. Es hätte ganz anders kommen können. Gott hätte die Welt machen können, erschaffen können und dann uns Menschen allein lassen. Das wäre eine absolut vertretbare Möglichkeit. Es gibt Religionen, die glauben das so. Es gäbe die Möglichkeit, dass Gott sich gegen uns stellt. Es gäbe die Möglichkeit, dass Gott neutral ist. Nein, Gott gibt sich hinein. Er vermittelt durch Christus die Kindschaft. Wir sind immer noch in der Weihnacht, in der Epiphaniaszeit. Es ist schön, dass hier der Baum noch steht. Ich bin erschrocken, dass nach Epiphanias fast alles weggeräumt ist und es dunkel geworden ist, wenn man abends durch die Straßen läuft. Weihnachten ist immer noch. Wir hören die Weihnachtspredigt von Johannes. Er schreibt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Das ist Weihnachten. Gott wird Kind, damit ich Kind Gottes werde. Gott wird Kind der Menschen, damit ich Kind Gottes werde. Das ist Weihnachten. Ich werde Kind, indem ich das Kind aufnehme. Ich bin ein Kind Gottes und ich bleibe ein Kind, egal wie groß ich bin. Was heißt das? Ich habe eine Herkunft, eine Abstammung. Ich habe eine Zuordnung, die unerschütterlich ist. Egal wie gut mich meine Eltern leiden können oder nicht. Egal ob sie Kontakt zu mir wollten oder nicht. Egal ob sie noch leben oder nicht. Sie bleiben meine Eltern, ich bleibe das Kind. Als Kind habe ich einen Beschützer, habe ich jemanden, der für mich sorgt, habe ich jemanden, der mich lehrt, der mich erzieht. Als Kind habe ich jemanden, der mir Heimat ist. Als Kind habe ich auch eine Autorität. Wir haben es in der Epistel gehört, im Römer 8, wir sind auch Erben. Als Kind ist man Erbe. Das ist auch ein rechtlicher Status, den wir haben. Aber das Allerwichtigste, als Kind habe ich eine Beziehung, eine unerschütterliche Beziehung. Ich kann mir der Zuneigung gewiss sein, ich bin geliebt. Ich bin ein geliebtes Kind. Das ist unerschütterlich. Bedingungslos, das bleibt. Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Nicht ein Mensch hatte einen Sohn, nicht ein Mensch hatte eine Tochter. Und hier geht's los. Hier wird es spannend. Unsere Tochter, Lena Mathilda, hatte mächtig damit zu tun, dass Jesper dazugekommen ist. Die klassische Entronisation. Sie kannte das nicht, dass die Eltern sich noch um jemand anders kümmern, dass der Arm von Mama besetzt ist, dass sie kein Einzelkind mehr ist. Das kannte sie nicht und sie hat sich damit schwer getan. Mittlerweile gehört er mit dazu. Sie kann nicht mehr ohne ihn. Aber es war spannend zu sehen. Geschwister- und Familienkonstellation. Es sind zwei Söhne, sagt Jesus, zwei. Da ist schon vieles angelegt, auch Konflikt. Wer Geschwister hat, der weiß, da ist keines gleich, da ist keiner wie der andere. Und die Eltern fragen sich, wie werde ich beiden gerecht? Wie kann ich beiden das geben, allen das geben, was sie brauchen? Jesus spricht von zwei Söhnen. Ich bin kein Einzelkind Gottes. Ich bin nicht allein. Ich höre leider immer wieder, ich habe meinen Glauben. Ich muss nicht immer in Gottesdienst gehen oder ich habe meinen Glauben. Das leuchtet mir nicht ein, ich halte das für Blödsinn. Es gibt keinen privaten Glauben, es gibt kein intimes, persönliches Christsein. Wer Kind Gottes wird, wer Kind Gottes ist, der bekommt zugleich eine Menge Geschwister, Brüder und Schwestern. So reden sich manche an. Es ist eine alte Tradition und es ist eine schöne Tradition. Warum? Weil wir verbunden sind. Nicht, weil wir uns alle ganz nett finden, weil wir uns so gut leiden können und verstehen. Das mag sein und das ist auch schön, wenn das so ist. Aber das ist nicht der Grund, warum wir zusammenkommen. Kirche und Gemeinde ist kein Kuschelclub von netten Menschen, sondern Gemeinschaft der Nachfolger Jesu. Wir sind gemeinsam hineingestellt in seinen Leib. Das verbindet uns, der eine Vater. So verschieden wir alles sind, wir haben eins gemeinsam, wir sind Sünder, wir sind verlorene Geschöpfe. Wir brauchen der Versöhnung. Jesus Christus kam zu uns, um uns Verlorene zu retten, alle. Er gibt jedem Menschen das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Das ist ein Vorrecht. Der Vater hat viele Kinder, nicht nur mich. Er hat nicht nur meine Frömmigkeit, meine Prägung, meine Tradition. Da gibt es noch viel mehr. Die Grabeskirche in Jerusalem zum Beispiel. Da gibt es für jede Konfession, für jede christliche Glaubensrichtung eine eigene Kapelle. Es ist ein bisschen traurig. Es gibt verschiedene Kirchen, Gemeinden, Glaubensrichtungen, geistliche Prägungen und Strömungen. Und ich gehöre zur katholischen Kirche. Denn katholisch, das heißt allumfassend. Ja, die Kirche Jesu ist allumfassend, denn er ist allumfassend. Und ja, ich gehöre auch zur orthodoxen Kirche. Denn orthodox heißt nichts anderes als rechtgläubig. Und ich hänge an Christus, dem Anfänger und Vollender des rechten Glaubens. Ich bin auch Pfingstler. Ich bin charismatische Kirche. Denn das heißt nichts anderes, als ich durch den Heiligen Geist von Christus berührt und bewegt bin. Dass wir die Gnadengaben des Geistes brauchen, um Gemeinde zu bauen. Und natürlich gehöre ich auch zur evangelischen Kirche. Weil das Evangelium, die gute Botschaft von Christus, das Zentrum ist. Ich bin sogar lutherisch. Luther wollte das nie, dass eine Kirche nach ihm benannt wird. Er hat gesagt, verbrennt alle meine Schriften, lest die Bibel. Trotzdem bin ich lutherisch. Es ist nun so. Es zeigt mir, dass Luther wichtige biblische Grundlagen wieder aufgedeckt hat. Ich bin auch Baptist, denn ich bin getauft in seinem Namen. Durch die Taufe sind wir zu einem Leib getauft. Ich bin auch Freikirchler, denn Christus hat mich befreit von Schuld und Leid. Ich bin auch Gemeinschaftler. Ich gehöre zur Gemeinschaft, weil ich kein Einzelkind bin, sondern weil ich in einer Gemeinschaft bin, der Gemeinschaft der Gläubigen. Es verbindet uns der eine Vater durch Christus im Geist. Es gibt keinen evangelischen Vater, katholischen Vater, baptistischen Vater, freikirchlichen Vater. Es gibt einen Vater. Es gibt nur einen Himmel. Da gibt es nicht verschiedene. Evangelischer Himmel, katholischer Himmel, freikirchlicher Himmel, methodistischer. Das gibt es nicht. Es gibt eine große Allianz der Kinder Gottes. Es gibt eine große Allianz der Kinder Gottes. Und ob ich mich darüber freue oder ärgere, die Botschaft heute ist, schau über den Tellerrand. Lerne von den Geschwistern, wie sie Glauben leben. Wie sie Jesus nachfolgen, wie sie Gemeinde Jesu bauen. Mir ist es in meinem Leben wichtig geworden. Ich bin landeskirchlich groß geworden. In der Gemeinschaft bin ich aufgewachsen. Es gehört ja beides auch zusammen. Aber ich habe dann immer Verschiedenes besucht, verschiedene Gemeinden. Unsere Jugend war schon sehr freikirchlich geprägt. In Leipzig habe ich die charismatische Andreasgemeinde besucht, das Schniewindhaus. Wir sind dann ins Kloster gegangen, nochmal ganz anders. Im Studium habe ich das katholische Schätzen gelernt. Und so weiter und so fort. Lerne von den Geschwistern. Der Leib Jesu ist größer. Gehe in die Gemeinschaft, nicht nur zu denen, die ich schon sowieso kenne, die mich geprägt haben, die mir ähnlich sind, die genau das gleiche Glauben und Leben, die gleichen Formen und Traditionen haben wie ich. Geh gerade mal zu denen, die dir eher fremd sind, an denen ich mich ärgere. Von denen kann ich was lernen. Prüft alles, das Gute behaltet. Und dann merke ich, was bei mir wertvoll ist, in unserer Tradition, in unserer geistlichen Prägung. Dann merke ich auch, was bei mir nicht perfekt ist, in meiner Gemeinde. Ich merke auch, was bei den anderen nicht perfekt ist. Es ist ja schon bei unseren drei Schwesternkirchgemeinden, Wildenau, Stangengrün, Obergrenitz, ganz unterschiedlich. Und wir können und sollen voneinander lernen. Dann auch miteinander streiten, um die Wahrheit, um den Weg. Wir sollen streiten, aber das kann ich nur, wenn ich den anderen kennen und lieben gelernt habe. Niemand ist perfekt, die beiden Söhne nicht und ich auch nicht. Wir brauchen immer alle Umkehr. Das geht am besten, wenn ich immer mal drüber hinausschaue, über den Tellerrand. Weite deinen Blick, dann bekommst du eine große Weite und Liebe für die Geschwister. Denn es ist egal, wie alt das Lied ist. Es ist egal, wie der Gemeinderaum ausschaut. Entscheidend ist die lebendige Liebe zu Gott, den Menschen und den Geschwistern. Konkret heißt das, dass ich in der eigenen Gemeinde, auch in der eigenen Gemeinde, es ist ja nicht nur Christen, die mir ganz nahe stehen, dass ich auch mal auf sie zugehe. Auch wenn das schwerfällt, in der eigenen Gemeinde. Dann aber auch im Ort zu den anderen Gemeinden gehe. Jetzt zum Beispiel in der Allianzwoche. Zu den anderen Christen und sie frage, wie lebst du deinen Glauben? Wie betest du? Wie liest du die Bibel? Wie lebst du mit Christus im Alltag? Und dann darüber hinaus, es gibt viele Christen. Es ist wertvoll zu lernen, in welcher Vielfalt wir Christus nachfolgen können. Wie ist die Allianz hier in unserer Gemeinde, unter Geschwistern? Wie ist die Allianz in unserem Ort? Wie ist die Allianz in unserer Region? Was unterscheidet uns? Was verbindet uns? Ich leide immer mal darunter, dass in kleinen Orten so viele verschiedene Gemeinschaften sind. Warum machen wir nicht alles zusammen? Haben wir nicht einen Vater? Ich glaube, in Zukunft wird es immer wichtiger werden, dass alle die, die Jesus Christus lieb haben, gemeinsam einstehen, gemeinsam beten, gemeinsam ihn bezeugen. Das wird immer wichtiger. Nehmen wir doch diesen Auftakt der Allianz-Gebetswoche, um ganz bewusst dem Vater zu danken, dass wir seine Kinder sind, ihn aber auch zu danken, dass wir Geschwister haben. Ihn danken für andere Gemeinden, Kirchen, andere Christen. Jesus sagt, ein Mensch hatte zwei Söhne. Amen.